2. Grenzenlos hören. Nahaufnahme. Immer werktags um 15.30 Uhr und um 22.30 Uhr.
Oskar. Also Oskar und Viktor gehen vorne. Prima. Auf dem Rückweg, wer möchte da gern gehen? Vielleicht jemand, der schon lang nicht mehr war? Laura?
Morgenkreis im Waldkindergarten in Untermensing. 15 Kinder sitzen mit ihrer Erzieherin Monika Paul und dem Zivildienstleistenden André Lemmer auf Baumstämmen und besprechen den Tag. Heute wollen die Kinder zu ihrer Lieblingsstelle, der Waldbrücke.
Ich habe eine Weste an, ich habe eine Regenjacke und ich habe einen heißen Pullover an und noch ein warmes Unterhemd. Handschuhe. Zwei Mützen.
Ich habe ein Pullover, ein Sweatshirt, Vollunterhemd, Strumpfhose, eine warme Hose und eine Regenjacke und Gummistiefel und eine Kapuze und eine normale Mütze.
Wir haben jetzt gefrühstückt im Bauwagen. Ihr habt mit Stöckchen ein kleines Haus gebaut. Es ist mit Moos bedeckt. Es gibt hier eine kleine Grube.
Ein Zwergenhaus mit einem Garten und mit Ställe.
Toll, schon mit Rinde und Fichtenzweige und so.
Jetzt gehen wir in den Wald.
Das ist gleich ein paar Meter hinter uns, hinter diesem Bauwagen.
Zu der Waldbrücke. Da ist so wie ein Berg und da klettern wir manchmal hoch.
Eine Brücke aus Holz, genau. Eher gesagt.
Umgefallener Baum. Darum heißt der Waldbrücke.
Weil der ist so gebogen.
Waldkindergärten sind beliebt. Mehr als 180 gibt es davon in Bayern. Allein in München sind in den letzten Jahren 13 Waldkindergärten entstanden. Sommer und Winter verbringen die Kinder die meiste Zeit im Freien. Auch an kalten, frostigen Tagen wird in der Natur gespielt.
Und hier machen wir und wir machen Quatsch und lassen uns hinfallen.
Quatsch.
Neben den Waldkindergärten gibt es noch viele weitere Naturangebote. Familien und Schulklassen können zum Beispiel verschiedene Walderlebniszentren besuchen. Der Bund Naturschutz bietet für Kinder zu einem geringen Unkostenbeitrag Walderlebnistage an. An Naturangeboten fehlt es also nicht. Und dennoch, Kinder und Jugendliche wissen immer weniger über heimische Tiere und Pflanzen. Das bestätigt auch Martin Hensel. Er ist stellvertretender Geschäftsführer beim Bund Naturschutz in München.
Im Verlauf der letzten 7 Jahre etwa waren mit uns über 25.000 Kinder im Vorschulalter im Wald, mit denen wir in den Wald gegangen sind, dort gezeigt haben, welche Tiere leben im Wald, wie greifen da die verschiedenen Lebensvorgänge, Tiere, Bäume, die Jahreszeiten, wie greift das alles ineinander, welche Strategien gibt es dort zum Leben und zum Überleben. Und es hat sich gezeigt, dass von diesen 25.000 Kindern ein Drittel etwa noch nie vorher im Wald war. Die sind also das erste Mal in ihrem Leben mit dem Bund Naturschutz bei einem solchen Naturerlebnistag überhaupt im Wald. Die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was Wald ist. Die denken, eine Gruppe von 10, 20, 30 Bäumen sei schon Wald. Und die wissen nicht, was in dem Wald vor sich geht, welche Tiere da leben. Die können das nicht erkennen. Wir haben große Programme der Staatsregierung, der Bundesregierung, um die biologische Vielfalt zu erhalten oder zu fördern. Die Kinder, mit denen wir zu tun haben, haben von solchen Begriffen keine Vorstellung.
Ein Huhn legt im Durchschnitt 3 Eier am Tag, manchmal auch mehr als 6. Die Frau des Hirsches, die heißt Reh. Die Sonne geht im Norden auf. Zwischen 2 Vollmondnächten kann ein Jahr liegen.
Solche falschen Antworten gaben Schülerinnen und Schüler, die vor einem Jahr für den Jugendreport 2010 von dem Natursoziologen Rainer Brämer befragt wurden. Über 3000 Sechst- und Neunklässler aus 6 Bundesländern waren mit über 150 Fragen konfrontiert worden. Das Ergebnis zeigt, wie wenig Kinder und Jugendliche wissen. Überraschenderweise geht es Landkindern nicht viel besser als Stadtkindern. Auch das hat Rainer Brämer Studie gezeigt.
Wir haben zwei Abschiede von der Natur im Augenblick zu beobachten. Der eine läuft von Jahr zu Jahr generell. Jugendliche haben immer weniger Interesse an der Natur. Bis dahin, dass sie im Moment gar nicht mehr gerne reingehen. Also Wandern war früher immer noch ein Thema, wo ein Drittel der Jugendlichen sagt, ja, das mache ich ganz gern. Jetzt sind es nur noch ein Zehntel, ein relativer Absturz. Und das zweite ist der Absturz mit der Pubertät. Kinder gehen noch ganz gerne in die Natur und mit der Pubertät nimmt das ganz massiv ab. Kann man sich gut vorstellen eigentlich, weil sie haben da natürlich andere Interessen, soziale Interessen, das andere Geschlecht. Aber auf der anderen Seite hatten wir in früheren Zeiten in dieser Pubertätssituation ein sehr großes Interesse von jungen Menschen, in die Natur zu gehen.
Alexandra Baumgarten vom Landesbund für Vogelschutz in München kümmert sich um die Umweltbildung Heranwachsender. 25 Kindergruppen und 3 Jugendgruppen werden von ihr organisatorisch betreut. Sie beobachtet, dass besonders ältere Kinder weniger stark in den Naturgruppen vertreten sind.
Also ab der 5. Klasse, vor allem bei den Kindern, die aufs Gymnasium kommen, die werden, ich würde sagen, zu 70% abgemeldet aus der Kindergruppe. Ich weiß nicht, ob die Kinder einfach keine Lust mehr haben oder ob die Eltern einfach Angst haben, dass sie durch diese Freizeitbeschäftigung dann einfach den Druck in der Schule nicht standhalten können. Das ist ja doch ein ganz, ganz riesengroßer Unterschied, Grundschule und dann plötzlich Gymnasium. Also wir haben auf jeden Fall die Tendenz, dass Kinder, die in die Pubertät kommen, weniger häufig in den Gruppenstunden bleiben oder nur noch unregelmäßig erscheinen. Auch unsere Jugendgruppe, die trifft sich auch nicht im 2-Wochen-Rhythmus, sondern die trifft sich mal einmal im Monat für 3 Tage oder ja, je nach Projektidee oder sowas. Ich glaube, es ist oft dieser Druck, den sie haben, gerade wenn jetzt Abi ansteht oder wenn Prüfungen anstehen, dann können die nicht im 2-Wochen-Rhythmus einen Nachmittag in draußen spielen. Das wird ja auch nirgends anerkannt. Ein Musikinstrument wird anerkannt, eine Fremdsprache wird anerkannt, eine sportliche Leistung wird anerkannt in der Gesellschaft, aber es wird nicht anerkannt, dass man sich für die Natur einsetzt oder dass man Spaß in der Natur hat.
Die Fichte gehört zu den verbreitetsten Bäumen unserer Wälder. Trotzdem können junge Menschen kaum etwas mit ihr anfangen. 46% der in Rainer Bremers Naturstudie befragten Kinder wussten nicht, wo Walnüsse wachsen.
Fichtenblüten sind weiß. Die Früchte der Rosen heißen Knospen. Und wo Walnüsse wachsen, weiß ich nicht. Vielleicht auf einem Busch?
Der Alltag vieler Kinder und Jugendlicher hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Handys, PC und Fernsehen nehmen viel Raum ein. Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit mit Schule und Hausaufgaben. Die Zeit, die dann noch für Wald und Natur übrig bleibt, ist verschwindend gering, wie Pascal, Annalena und Benedikt täglich erfahren.
Ich bin eher ziemlich selten im Wald. Naja, erstens, ich habe keine Zeit und zweitens, so nah ist der ja auch wieder nicht.
Ich bin nicht oft im Wald, weil irgendwie, ich habe auch nicht immer Zeit dafür, weil die Schule und Hausaufgaben und ja. Ja, also ich bin manchmal im Wald halt auch nicht so oft. Einmal oder zweimal im Jahr ungefähr.
Also ich bin nicht oft im Wald, weil ich habe halt keine Zeit wegen den Hausaufgaben und der ist auch halt nicht so nah bei uns. Ich bin halt auch näher beim Computer und so, weil der ist halt auch gleich in meinem Zimmer und der Wald ist halt schon weit, weil ich bin in der Innenstadt und da ist es nicht so nah.
Da am Wochenende muss ich dann auch Hausaufgaben machen und so. Dann habe ich meistens keine Zeit. Dann mache ich zum Beispiel auch Tennis oder gehe mit Freunden, Freundinnen, bin ich irgendwo unterwegs. Ich mag das halt nicht, wenn irgendwie jetzt auf einmal Insekten irgendwie herumkrabbeln, weil ich finde das ekelhaft. Am Fuß, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sandalen in den Wald gehe und auf einmal eine Biene, Käfer auf meinem Fuß ist, dann bin ich ekelhaft.
Kinder und Jugendliche, so belegt es die Studie des Natursoziologen Rainer Bremer, kommen immer weniger in Kontakt mit Natur- und Waldtieren. Geschätzt und geschützt wird aber in der Regel nur, was man kennt.
Also Rinden finden wir immer wieder, Moos, wo sie hernehmen zum Gestalten. Also das ist schon sehr vielfältig und dann kommt es natürlich immer auf die Jahreszeit an. Und wir haben natürlich auch die Regel, dass keine Äste abgebrochen werden, sondern nur die Äste vom Boden werden hergeholt zum Spielen. Also wir entdecken immer wieder Tiere, verschiedene Vögel, Eichhörnchen sind da. Und wir haben auch schon einen Igel entdeckt. Und was die Kinder auch gerne mögen, ist einfach so in der Erde graben, um halt Kriechtiere zu entdecken. Und da findet man natürlich ganz viele.
machen wir und wir machen Quatsch und lassen uns hinfallen.
Quatsch.
Wir gehen zu der Waldbrücke.
Hast du eigentlich eine Lieblingsstelle hier im Wald?
Die Lieblingsstelle ist der Kletterplatz.
Bibi, Bibi, Bibi.
Mittlerweile haben wir so viele Plätze, dass man manchmal ein bisschen durcheinander kommt.
Wo was ist, gell?
Also wir haben so am Anfang so 3, 4 gehabt und sind dann immer mal noch mal weitergegangen. Und dann haben die Kinder so Plätze entdeckt, die einfach so interessant waren für ihr Spiel. Und dann sind wir erstmal geblieben und haben auch nochmal die Kinder gefragt, ob das ein Platz wäre, wo sie nochmal hinwollen. Und wenn das so war, haben wir uns dann einen Namen überlegt. Und da kommen halt auch immer ganz tolle Ideen von den Kindern, die den Platz mit irgendwas verbinden. Also zum Beispiel dieser Kletterplatz, da waren alle immer nur in den Bäumen. Also da ging es wirklich nur ums Klettern. Und so ist halt zum Beispiel der Name entstanden.
Spechte habe ich gehört. Und dann habe ich Raben gesehen.
Professor Volker Zahner hat 2007 bei Kindern und Jugendlichen das Wissen über unsere heimischen Vogelarten untersucht. Mädchen und Jungen erkannten im Durchschnitt 4,2 verschiedene Vögel. Professor Zahner kam bei seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass aktive Naturerfahrungen für Kinder sehr wichtig sind, um viele unterschiedliche Vogelarten zu erkennen. Besonders Eltern und Verwandte nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Wenn sie mit Kindern in der Natur sind, dann vermitteln sie Naturwissen besonders effektiv. Auch das belegt die Studie. Für Martin Hänsel vom Bund Naturschutz ist aber gerade diese wichtige Vermittlungsarbeit zwischen den Generationen in Gefahr.
Man muss leider sagen, dass von diesem Defizit, dieses Wissen, was eigentlich eine Generation vorher noch relativ großflächig vorhanden war, jetzt aber nicht mehr ist, dass hier alle Schichten betroffen sind. Man kann also nicht sagen, das ist jetzt eine Diskussion, die wir auf einem besonderen Bildungsstand halt nur führen müssen. Also hier sind wirklich alle Schichten, alle Ausbildungsstufen innerhalb der Gesellschaft betroffen. Und man muss sogar sagen, je mehr Wissen die Eltern theoretisch haben könnten, je mehr Erfolg die haben und je mehr Wissen da vorhanden ist, umso weniger haben die Kinder die Möglichkeit, tatsächlich Erlebnisse draußen in der Natur zu machen und zu sehen, zum Beispiel, wie sich aus einer Puppe plötzlich ein Schmetterling entwickelt, was eine Kaulquappe ist, dass eine Kaulquappe später mal zu einem Lurch oder zu einem Frosch oder zu einer Kröte wird, dass das zusammengehört, dass die auch außerhalb des Wassers leben, dass Erdkröten überhaupt nicht die meiste Zeit des Lebens im Wasser verbringen, sondern draußen irgendwo unter Hecken und Sträuchern. Das ist Wissen, was heute nicht mehr vorhanden ist. Und die Folge davon, dass hier so elementare Beziehungen zur Natur inzwischen durchschnitten sind, verloren gegangen sind, erleben wir jetzt schon.
Im Jahr 2002 haben die Vereinten Nationen die UN-Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und auch an zukünftige Generationen zu denken. Das Ziel? Die Artenvielfalt von Flora und Fauna für die kommenden Generationen zu erhalten. Man liebt und schützt, was man auch kennt. Doch inwieweit können Jugendliche den Zusammenhang nachvollziehen, dass letztendlich alle unsere Konsumprodukte aus natürlichen Quellen stammen? Alexandra Baumgarten vom Landesbund für Vogelschutz.
Die Werte unserer Gesellschaft liegen einfach ganz woanders. Die liegen nicht bei der Umweltbildung, nicht beim Naturerhalt, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das wird sehr, sehr groß geschrieben, findet aber kaum Einzug in die Gesellschaft oder in die Schule. Auf jeden Fall steht die Schule in Konkurrenz und die Schule gehört aber insgesamt in dieses Wertesystem. Unsere Kinder und Jugendlichen müssen einfach funktionieren. Die müssen funktionieren und was sie machen, muss irgendwie zielgerichtet sein für ihre Zukunft. Die müssen Wald, Wasser, Wiese, Hecke, die ganzen Sachen durchnehmen. Es ist nur einfach ein ganz großer Unterschied, ob ich auf dem Papier sehe, was ein Igel macht, was eine Fledermaus macht. Ich entwickle auch ein ganz anderes Gefühl dazu, wie wenn ich das wirklich erlebe, wenn ich wirklich mal eine Fledermaus anfassen, anschauen, hören kann. Das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Wandertage finden schon statt, aber die finden dann meistens statt in Zoo oder in naturfremde Sachen.
Martin Hänsel vom Bund Naturschutz bedrücken die immer größer werdenden Wissenslücken und die zunehmende Naturentfremdung.
Die fehlenden Schlüsselerlebnisse in der Natur führen in der Konsequenz dazu, dass der Mensch sich als Erwachsener dann nicht mehr für den Schutz, für den Erhalt der Natur einsetzt. Also da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Nur wenn ich als Kind Schlüsselerlebnisse in der Natur hatte, interessiert mich die Natur und ihr Schutz als Erwachsener. Habe ich dieses Schlüsselerlebnis nicht, dann fehlt dieses Engagement im Erwachsenenleben. Und wenn dieses Engagement im Erwachsenenleben fehlt, dann wird es auch nicht mehr weitervermittelt an die eigenen Kinder. Dann gehen hier ganz elementare Beziehungen von einer Generation auf die andere verloren. Vor den Herausforderungen, denen wir ja momentan gegenüberstehen, sei es der Klimawandel, sei es der Flächenverbrauch in den hochindustrialisierten Ländern, wäre genau das Gegenteil eigentlich wünschenswert und notwendig. Wir müssten viel mehr wissen, wir müssten uns viel mehr engagieren.
Hey, schau mal, der Baum umgefallen. Der war sonst noch nicht da.
Schau mal den Schlitz, dein Baum. Da ist auch ein riesen Schlitz drinnen in dem Baum. Kann bald umfallen. Wenn da Kinder klettern, kann sein, dass da die eine Hälfte auf den drauf fällt.
Der Baum ist umgefallen. Das wissen wir nicht, glaube ich, von einem Sturm, wenn ein Baum schief hängt oder schief steht. Zum Beispiel wie der da.
Warum arbeiten Sie eigentlich im Waldkindergarten?
Weil mich die Natur das immer schon sehr interessiert hat und ich immer gern draußen bin. So der Ansatz ist einfach, dass man draußen in der Natur ist und mit den Gegebenheiten, die da sind, dass die Kinder da so ihr Freispiel gestalten. Also wir haben auch ganz wenig Spielsachen dabei, also mehr so Werkzeuge, Schaufeln, die sie im Wald benutzen. Also die Kinder, die sind ja auch sehr aufmerksam, die entdecken auch viele Sachen. Und da ist es ganz klar, wenn da Fragen aufkommen, dass wir schauen zum Beispiel bei den Bäumen, was das für Bäume sind. Oder auch bei den Tieren. Und wenn wir zum Beispiel nicht wissen, was es ist, haben wir auch in unserem Bollerwagen immer Fachliteratur dabei, also Bücher, wo wir nachschauen. Und das ist unterschiedlich. Also es gibt Phasen, wo die Kinder an den Dingen sehr interessiert sind. Monika? Und es gibt aber auch Phasen, wo sie lieber so Rollenspiele draußen machen wollen.
Schau mal, da ist ein großer Ast, der kann runterstürzen.
Ja. Ja, Hanne! Ganz vorne.
Ich.
Maggi? Ja.
Leuteraum, du darfst nicht bei diesem Leuteraum sitzen.
Aber
die, ihr zwei beschützt die Lotti, okay?
Ja.
Und die anderen müssen paddeln.
Ja.
Und soll ich mal. Ich frage schon mal die Fische, oder?
Nee, wir gehen
mal
erstmal
auf. Also, ihr bleibt hier, gell? Wir gehen nur Fische paddeln, gell?
Ihr Spielbereich, ihr Spielplatz. Und dadurch, dass es halt so viele verschiedene Plätze gibt, die auch so von dem Angebot, was da ist, einfach ganz unterschiedlich ist, entwickeln sich immer wieder ganz unterschiedliche Spiele. Also es gibt Plätze, wo viele Kletterbäume stehen und die Kinder an dem Tag ganz viel auch klettern und daran Gefallen finden und das in ihre Spiele mit einbeziehen. Dann sind sie halt Affen, die auf den Bäumen klettern oder an einem anderen Platz ist halt einfach so ein Erdloch, wo dann ganz viel gegraben wird und dann Bergleute spielen. Und die Kinder sind so ganz fantasievoll, also haben auch ganz viele Ideen, was sie da machen können. Und natürlich machen wir auch Angebote, wo wir überlegen vorher, was könnte die Kinder auch interessieren oder auch erstmal nachfragen, was sie interessiert und dass wir dann dementsprechend auch Angebote machen. Zum Beispiel gerade mit den Bäumen, dann hatten wir so eine Schautafel erstellt, dass wir mit den Kindern Knospen von den Bäumen gesammelt haben und erstmal in den Büchern nachgeguckt, was ist es für ein Baum. Geht schon auch um Wissensvermittlung? Nicht nur, nee. Das soll natürlich alles auch spielerisch sein und auch, dass die Kinder das selber erleben. Also, dass wir nicht so vorgefertigte Sachen mitbringen, sondern dass wir den Kindern zusammen erarbeiten. Und das setzt sich bei den Kindern auch viel mehr. Also man kann schon feststellen, dass die Kinder im Waldkindergarten schon so am Ende ihrer Kindergartenzeit viel auch Wissen über den Wald haben, aber auch so vielschichtig. Jetzt nicht nur das ja, so Wissen über die Bäume oder über die Tiere, sondern auch so Sachen, wie es sich anfühlt, im Matsch zu spielen. Oder welche Erde eignet sich besser zum Matschen, zum Kneten. Da haben wir auch schon mal so Unterschiede festgestellt. Also es geht auch so über diese Sinneserfahrung einfach.
Doch diese wichtigen und elementaren Sinneserfahrungen in der Natur fehlen vielen Kindern und Jugendlichen. Der Natursoziologe Rainer Brämer hat bei der untersuchten Gruppe der Kinder, die sich selten im Wald aufhalten, herausgefunden, ein Viertel hat noch nie ein Pferd gestreichelt, ein Drittel ist noch nie auf einem Baumstamm balanciert und die Hälfte der Kinder hat noch nie ein Reh in freier Wildbahn beobachtet. Kinder und Jugendliche, die kaum in Kontakt mit der Natur sind, können aber kaum größere Zusammenhänge verstehen.
Das eindrucksvollste Beispiel ist das Verhältnis von Jugendlichen zu Bäumen. Sie finden nämlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, Bäume zu pflanzen. Auf der anderen Seite findet die überwiegende Mehrheit von ihnen, dass es schädlich ist für den Wald, Bäume zu fällen. Und der Zusammenhang, dass man eigentlich Bäume nur pflanzt, damit man sie hinterher fällen kann, der ist ihnen völlig entgangen. Und das hängt damit zusammen, dass sie offenbar überhaupt gar keinen Zugang mehr haben zur Nutzung von Natur. Alles, was sie in ihrem Alltag erleben, die Produkte, die ihnen begegnen, die sind alle fertig, da weiß man nicht mehr, dass die aus der Natur herauskommen. Und insofern ist das eine richtige Bewusstseinslücke, die sie haben, dass im Grunde genommen alles, wovon sie leben, nicht nur die Lebensmittel, sondern auch alle anderen technischen Produkte letztlich ihren Ursprung in natürlichen Ressourcen haben.
Rainer Brämer hat in seinen Studien herausgefunden, dass Jugendliche die Natur nicht besonders spannend finden und sie nur noch als Kulisse wahrnehmen. Gedankenloser Naturverbrauch gehen Hand in Hand mit einer unrealistischen Naturverklärung. Natur hat immer weniger mit der eigenen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu tun. Der Natursoziologe Rainer Brämer spricht hier vom Bambi-Effekt.
Jugendliche haben in den letzten Jahren verstärkt gepredigt bekommen, dass man eigentlich in der Natur möglichst nicht berühren darf, sondern alles muss unberührt bleiben. Der Mensch ist ein Störenfried. Das ist eine Grundeinsicht, die sich also durch das ganze Naturbild von jungen Menschen zieht. Und das geht so weit, dass nicht wenige Jugendliche glauben, dass sie eigentlich keinen Ast mehr abreißen, keine Blume abreißen dürfen, dass sie aufpassen müssen, nicht auf kleine Tiere zu treten und vor allen Dingen auch keine Tiere in die Hand nehmen dürfen. Das heißt also, der Mensch muss, da er sonst immer Natur zerstört, der gute Mensch muss der Natur helfen. Und das bedeutet, dass man möglichst nicht in die Natur hineingeht, möglichst nicht die Natur stört und eigentlich die Natur so behandelt wie ein kleines Rehkitz, das man ja auch nicht anfassen darf, das für sich bleiben muss und das behütet werden muss. Da muss man Bäume pflanzen, da muss man Vögel füttern, da darf man nichts kaputt machen. Das führt am Ende dann dazu, dass die Natur eigentlich wie so ein kleiner Zoo betrachtet wird. Ja? Und für viele Jugendliche ist Natur auch ein Zoo. Man betritt es nur noch zu ganz wenigen Anlässen, geht nur noch ganz feste Wege und guckt eigentlich nur noch mal hinein.
Wer jetzt glaubt, die allgemeine Naturentfremdung müssten ja auch die Naturschutzverbände zu spüren bekommen, der irrt. Martin Hensel vom Bund Naturschutz beschreibt ein Phänomen.
Jetzt für uns in der Unterstützung unsere Arbeit durch die Bevölkerung spüren wir keine Einschränkung. Ganz im Gegenteil. Also was auf der einen Seite entfernt sich der Mensch immer weiter von der Natur, auf der anderen Seite merkt er aber, dass ihm was abhanden kommt und dass er Dritte, also zum Beispiel den Bund Naturschutz, braucht und auch beauftragt, indem er spendet oder Mitglied wird, um dieses Defizit zu füllen. Also hier aktiv zu werden als Stellvertreter, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen. Und diese Entwicklung ist für die Zukunft durchaus sehr kritisch, wenn nicht gar bedenklich. Auch ein großer Verband kann nicht das leisten, was ein engagierter Bürger, eine engagierte Bürgerschaft leisten kann. Es fehlt diese Nähe zum Ort, diese unmittelbare Betroffenheit. Als Verband kann ich versuchen, am großen Ganzen zu drehen. Ich kann versuchen, mit Institutionen, mit Verwaltungen mich auseinanderzusetzen und versuchen, hier zum Beispiel richtige gesetzliche Regelungen auf den Weg zu bringen oder dafür zu sorgen, dass Gesetze überhaupt eingehalten werden. Aber wenn es um Entscheidungen vor Ort geht, dann muss der einzelne Bürger mit seinen Interessen auch dastehen und entsprechend Forderungen für den Erhalt der Natur stellen und bereit sein, Eigeninteressen zum Beispiel auch für den Erhalt der Natur zurückzustellen.
In den Waldkindergärten sehen Martin Hensel und Alexandra Baumgarten die ersten Anzeichen einer Gegenbewegung und einen Hoffnungsschimmer.
Das ist eine ganz kleine Gegenbewegung, klingt jetzt extrem, aber stimmt. Also es sind Eltern, die ihren Kindern vertrauen, habe ich oft den Eindruck. Die glauben, meine Kinder schaffen auch die Entwicklung indem dass sie nicht jetzt schon in einer rigorosen Vorschule sind mit zwei Fremdsprachen und Motoriktraining.
Die Waldkindergärten sehen wir durchaus äußerst positiv, aber es ist halt leider keine gesellschaftliche Entwicklung.
Und wir gehen weiter.
Und auch an den Plätzen, wo wir sind, wir schauen immer zuerst, ob so abgestorbene Äste runterhängen. Natürlich, wenn das ist, müssen wir diese Plätze auch meiden, das ist ganz klar. Und wir sensibilisieren die Kinder auch dafür, also die haben da auch dann einen Blick dafür.
Waren Sie als Kind auch selber oft im Wald?
Wir haben viel draußen gespielt. Wir waren eigentlich so im Sommer nur draußen, waren kaum im Haus. Also das war schon immer so mein.
Oh, einige sind schon ziemlich eingematscht.
Ja, schon.
Für die 15 Waldkinder neigt sich der Kindergartentag dem Ende zu. Die Mädchen und Buben sind wieder am Bauwagen angekommen. Sie haben in der Erde gewühlt, sind auf einen alten Baumstamm geklettert, sie haben einen umgefallenen Baum untersucht, darauf Piratenschiff gespielt, sich in eiskalte Pfützen gelegt und nun sind sie alle erschöpft und hungrig.
Wir waschen jetzt die Hände und essen dann Mittag. Essen mit Leo. Leo besser.
Nach dem Essen werden die Kinder von ihren Eltern wieder abgeholt. An Erfahrungen in der Natur hat es ihnen heute nicht gefehlt. Und jede Menge Spaß hatten sie auch.